ja, Versuchungen, Anfechtungen, Prüfungen, wie man das Wort auch immer übersetzen will, was die Bibel da braucht. Bis herausfordernd, etwas, was zum Glaubensleben dazugehört. Und trotzdem habe ich die Predigt für heute mit dem Titel «Segensbringende Glaubensstürme» überschrieben. Das Erste hat Martin schon angetönt, segensbringend, Freude haben daran, das ist auch ein Widerspruch. Aber ich habe mich gefragt, erleben wir Versuchungen denn überhaupt immer als Sturm? Ich glaube, gewisse Sachen sind ganz klar. Wir haben in den letzten Jahren für verschiedene Sachen gebetet. Langanhaltende Arbeitslosigkeiten, Krankheiten und so Sachen, wo wirklich so Stürme gewesen sind. Aber ich glaube, manchmal gibt es so Herausforderungen im Christsein, wo wir vielleicht gar nicht als Anfechtung wahrnehmen. Vielleicht, weil wir uns einfach gewohnt sind. Vielleicht auch, weil wir manchmal gar nicht mehr geübt sind, dagegen anzukämpfen. Und darum habe ich mir überlegt, so zum Beginn als Einstieg, soll sich doch jeder mal überlegen, was sind eigentlich die Anfechtungen, die Herausforderungen, die ich in den letzten Wochen, vielleicht auch in den letzten Monaten erlebt habe. Was ist das, was dich in deinem Glauben, in deinem Alltag herausgefordert hat? Versuchungen, Anfechtungen, Prüfungen. Kurz eine Minute Zeit für euch, um darüber nachzudenken. Wir werden heute Morgen zusammen in den Abschnitt einsteigen, Verse 2 bis 12. Die Einheit dahinter geht eigentlich bis Vers 18. Wir werden aber nach der Sommerferie dann in eine zweite Predigt einsteigen, wo das Thema wieder wird aufnehmen, von Vers 13 bis 18. Versuchungen. Ich bin überzeugt, jeder von uns kennt das. Jeder, der im Glauben unterwegs ist, kennt das, Versuchungen. Und für jeden werden wieder andere Situationen zu einer Versuchung. Wahrscheinlich sehr vielfältig, die Gedanken, die jetzt durch den Kopf geschossen sind. Für gewisse Leute sind Anfechtungen, Versuchungen regelmäßig im Bereich, sage jetzt mal, von Mobbing oder Verfolgung zu finden. Wo du aufgrund von deinem Glauben an Jesus Christus in der Schule, am Arbeitsplatz oder in deiner Nachbarschaft Mobbing musst aushalten. Ich weiss von Jugendlichen, von Teenager oder die damals jugendlich waren, die in der Schule Prügel kassiert haben, weil sie gesagt haben, ich glaube an Jesus. Wo Operationen am Kopf müssen über sich ergehen lassen, weil sie so verschlagen worden sind. Versuchungen, Leute, die oft krank sind, wo das zu einer Not wird, wo sagen, Jesus, du heilst so oft in der Bibel, aber warum sind wir immer wieder krank? Oder Schwierigkeiten am Arbeitsplatz, wo es einfach nicht funktioniert. Differenzen mit dem Chef oder Arbeitskollegen. In der Ehe-Schwierigkeit. Den Menschen im persönlichen Umfeld, die einem immer wieder so quer kommen. Vielleicht auch Versuchungen mit dem eigenen Charakter. Wo man immer wieder über die gleichen Themen stolpert. Versuchung, die Weltliebe überzukommen. Sachen zu machen oder zu geniessen, wo man genau wissen, Gott hat eigentlich nicht so Freude daran. Es würde mir eigentlich nicht gut tun. Und trotzdem ist da immer wieder der Reiz von den verbotenen Sachen, sage ich dem mal. Ich vermute, wir alle kennen so Situationen. Und wenn wir die Situationen erleben, ist auch ja angeklungen bei Martin, es ist mühsam. Es braucht Kraft, wir erleben das durchwegs als negativ. Und dann steigen wir ein, in den Text von Jakobus, das ist sein erstes grosses Thema, Versuchungen und wie wir damit umgehen können. Und lesen den Vers, den wir schon gehört haben. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder und Schwestern, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Das ist ein steiler Einstieg. Das ist eine Provokation. Das, was wir als negativ, als Herausforderung empfinden, was Kraft kostet, sagt der Jakobus, hey, haltet das für Freude. Das ist ein freudiger Anlass, wenn ihr in Versuchung geratet. So im Sinn von, meine lieben Freunde, ich wollte euch gerne ein paar Sachen zum Thema Versuchung schreiben, aber das allererste, das Wichtigste, was ihr wissen müsst, freut euch, wenn ihr in Versuchung geratet. Und das ist ja schon mal etwas, was bei uns ein bisschen auf Gegenwehr stößt. Man muss sagen, Jakobus, das bringe ich jetzt einfach nicht zusammen. Warum sollen wir uns daran freuen? Und das Spannende ist ja, er sagt nicht, Wir sollen uns freuen, obwohl wir in Versuchung geraten. Das könnte man noch sagen, gut, wir haben auch andere Sachen, wo wir uns darauf freuen können. Aber er sagt, freut euch ab den Versuchungen. Über die Tatsache, dass er in Versuchung geraten. Jakobus öffnet uns dann einen ganz neuen Fokus. Und das stimmt damit übrigens mit dem Paulus und mit dem Petrus überein, die ganz ähnliche Aussagen machen und sagen, freut euch über die Versuchungen in eurem Leben. Freude und Versuchungen, die eigentlich vordergründig nicht zusammenpassen, bringt er zusammen. Und wieso, dass er das zusammenbringt, lesen wir in den folgenden Versen 3 bis 4. Haltet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Lasst euch da nicht von der eher schwierigen Sprache, von der Übersetzung, die ich gewählt habe, nicht irreleiten. Wir gehen es gerade noch ein bisschen genauer durch oder schauen euch an, was er damit sagen will. Der Jakobus ist sich schon bewusst, dass Versuchungen selber keine Freude machen. Jakobus weiß, von was er redet. Jakobus war ja Gemeindeleiter in Jerusalem und er hat gelitten an dieser Situation. Viele Juden oder Juden-Christen, die geflohen sind in die Ferne aus Israel raus, weil sie verfolgt worden sind. Der Jakobus selber, der letztendlich der Märtyrertod gestorben ist, 62 nach Christus. Man sagt, er sei von der Tempelmauer gestürzt worden und nachher unten noch erschlagen worden, weil er noch nicht gestorben ist, nachdem er runtergestürzt worden ist. Also Jakobus hat gewusst, was Versuchung bedeutet. Und man weiß auch von ihm, dass er viel auf den Knien war, viel gebetet hat, wahrscheinlich gerade aufgrund dieser Versuchungen. Er hatte Knie gehabt wie ein Kamel, weil er so viel Hornhaut bekommen hat von vielen Betten auf den Knien. Jakobus weiß, Versuchungen machen keine Freude. Und trotzdem sagt er, aber wenn jemand in Versuchung geratet, haltet das für eine Freude. Und zwar meint er vielmehr, schätzt das als eine Freude ein. Nicht die Versuchung selber ist eigentlich Anlass für Freude oder löst kein Glücksgefühl aus, aber korrigiert euren Fokus. Schaut nicht auf die Versuchung, schaut nicht auf die mühsame Situation, in der ihr drin sind, sondern schaut darüber raus, was aus dieser Versuchung wird erwachsen. Was die Versuchung in eurem Leben wird bringen. Wenn wir den Vers 3 versuchen wörtlich zu übersetzen, müsste man sagen, haltet es für eine Freude, indem ihr erkennt, dass das Prüfungsmittel, und damit meint er die Versuchung vom, ist ein Prüfungsmittel für unseren Glauben. Erkennt, dass das Prüfungsmittel, die Versuchung, unseren Glauben wird bewähren, wird Bewährung hervorbringen. Respektive, es gibt zwei Möglichkeiten, die er da aufstößt und sagt, die Versuchung prüft unseren Glauben. Es ist ein Prüfungsmittel für unseren Glauben und unser Glauben kann sich bewähren und wenn er sich bewährt, dann wird das Geduld hervorbringen. Die Frucht der Versuchung ist Geduld. Er lässt aber damit auch den anderen Schluss auf und sagt, der Glaube, der sich nicht bewährt, wird keine Geduld hervorbringen. Der Glaube, der sich nicht bewährt, ist der, der in der Versuchung fällt, der nicht wird Bestand haben. Also ist mal der erste Schritt, wo er sagt, Glaube, der sich bewährt, wird Geduld hervorbringen. An dem könnt ihr euch freuen, weil ihr wisst, Versuchung wird einen Glauben, einen bewährten Glauben hervorbringen, der Geduld bewirkt. Was die Geduld wiederum bewirkt, sehen wir nachher gerade. Ich wollte aber mal noch bei dieser Aussage bleiben. Der Jakobus will uns zum einen ermutigen und sagen, ein Glaube, der sich bewährt, bringt Geduld mit sich. Das ist ja mal schön, das ist mal das eine. Und gleichzeitig bleibt er klipp und klar und sagt, das ist aber auch ein Prüfungsstein für euren Glauben. Der Glaube, der sich nicht bewährt, der nicht besteht, der bringt keine Geduld hervor. Mit anderen Worten, in der Versuchung, in der Anfechtung, zeigt sich erst, ob der Glaube echt ist. Im Feuer der Anfechtung zeigt sich, ob unser Glaube Bestand hat. Und das ist das, was ich am Jakobus so schätze. Er findet ganz klare Worte. Und obwohl er uns ermutigen will, sagt er auch ganz klar, was Sache ist. Und fordert uns eigentlich raus, nachzudenken, ist dein Glaube echt? Wenn du deine Versuchungen anschaust, von den letzten Wochen und Monaten, hat sich dein Glaube bewährt? Oder musst du vielleicht mal anschauen, hat sich dein Glaube nicht bewährt, hat er keine Geduld bewirken, weil du in den Versuchungen nicht hast standhalten können? Ganz eine tiefe und schwierige Frage, die der Jakobus da eigentlich aufwirft. Aber er geht vom positiven Schluss aus und sagt, der Glaube, der sich bewährt, der sich ganz an Jesus, an Gott hängt, der wird sich bewähren und Geduld hervorbringen. Und die Geduld wiederum wird das vollkommene Werk zur Folge haben. Das ist in Vers 4. Die Geduld, die der bewährte Glaube bewirkt, wird das vollkommene Werk zum Ziel haben. Und er schaut da extrem weit vor, der Jakobus. Und sagt, verlass den Fokus von der Versuchung und wird mal bewusst, als erstes, wenn dein Glaube echt ist, wird die Versuchung Geduld bewirken. Du wirst Kraft bekommen zum Ausharren in dieser Versuchung. Und die Geduld, die ausharrende Geduld, die dein Glaube wird bewirken, wird darin gipfeln, dass du das Ziel wirst erreichen. Und er weist auf das Ziel der Vollendung an. Und sagt, schaut auf das an, was ihr erreichen werdet. Und wir müssen uns bewusst sein, je nachdem wie alt wir sind, das kann noch ein paar Jahre gehen. Das kann noch 60 Jahre gehen, noch 70 Jahre gehen. Vielleicht auch nur noch 10, 5 Jahre, nur noch ein paar Monate. Aber er korrigiert unseren Fokus komplett und sagt, schaut aufs Ziel. Es geht doch nicht darum, was ihr auf dieser Welt erlebt. Es macht etwas mit euch und es bringt einen reifen Glauben hervor. Es wird Geduld hervorbringen und die Geduld hilft euch, ans Ziel zu kommen. Und mit dem tut er ein riesiges Thema auf, ein schwieriges Thema auf für uns. Die Spannung von jetzt schon, aber noch nicht. Die Spannung, wo wir alle irgendwo drinstehen. Wir sind schon jetzt Kind Gottes. Wir sind schon jetzt erlöst. Wir sind mit Jesus unterwegs. Und doch sehen wir auch die Vollendung vom Reich Gottes, die steht noch aus. Der Siegeskranz, den Paulus zum Beispiel davor schreibt, den wir werden erreichen am Ende von unserem Leben, die Vollendung von unserem Glauben, der neue Herrlichkeitsleib, der dazugehört, das steht noch aus. Und wir stehen irgendwo dazwischen drin, wo eben zum Beispiel auch Versuchungen noch möglich sind, wo das Böse von dieser Welt noch irgendwo einen Anspruch auf uns haben will, obwohl es das nicht mehr darf. Und in dieser Spannung stehen wir. Und der Jakobus sagt, gerade durch die Versuchungen werdet ihr Geduld bekommen, werdet ihr Geduld lernen. Das ist die Frucht vom echten Glauben. Und die Geduld, das wird euch helfen, das Ziel zu erreichen. Es geht um das Ziel. Es geht nicht um die Freude und die kleinen Nebensächlichkeiten von dieser Welt, die wir so gerne bekommen würden. Schaut viel weiter führen, was das wird bewirken. Und das, sagt er, ist der Grund, warum wir uns freuen dürfen. Wir dürfen uns freuen, weil wir uns bewusst sind, dass die Versuchungen etwas Gutes werden bewirken. Er sagt nicht, freu dich, dass du deinen Job verloren hast und jetzt arbeitslos bist. Und dass du in einen geistlichen Kampf hineinkommst. Aber du kannst dich freuen darüber, weil du weißt, der geistliche Kampf, wo du jetzt drinstehst, wenn du dich ganz an Jesus hängst, der wird Geduld bewirken. Und die Geduld ist es, die dich ans Ziel bringt. Und dein Fokus wird aufs Ziel korrigiert, wo du sogar emotional irgendwo die Freude kannst erleben. Weil du musst sagen, genau um das geht es ja. Es geht ja gar nicht darum, dass es jetzt vielleicht beschwerlich ist, sondern dass Gott meinen Glauben weiterbringt. Dass in dieser Versuchung etwas passieren darf, in dieser Beziehung zum Vater. Er lenkt unseren Blick auf die Vollendung vom Glauben. Und er sagt ja im Vers 2, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet. Mancherlei Versuchung. Es ist nicht etwas, das nur ein paar Schaltjahre mal vorkommt. Ist etwas, was regelmässig passiert. Mancherlei Versuchung können so vielfältig sein. Und ich habe mir mal überlegt, was sind solche Versuchungen, die ich erlebt habe im letzten Jahrzehnt. So ein paar Beispiele. An der Bibelschule, ich habe eine Erstausbildung gemacht als Hochbauzeichner. Ich bin der Erstgeborene und der Vater hat sehr darauf geschaut, wie ich mit meinem Geld umgehe. Und nein, Benni, es ist nicht weise, schon ein Auto zu kaufen, komm, bist aus der Lehre und so. Und ich habe gefolgt, ich habe nur einen TÜV gekauft. Während der Bibelschule musste ich den sogar verkaufen, weil ich kein Geld mehr hatte. Und dann habe ich meine jungen Brüder, 5 Jahre jünger, 3 Jahre jünger, und die leisten sich tolle Autos. Und das ist für mich eine Versuchung geworden. Ich sage, Gott, wieso schickst du mich an eine Bibelschule? Ich habe auf Luxus verzichtet, darf kein Auto haben, meinen TÜV habe ich auch abgeben. Und sie leisten sich da Autos. Es ist mir eine Versuchung geworden, im Sinn von neidisch zu sein, an Gott zweifeln oder ihn anschuldigen für den Weg, den er mich geführt hat. Versuchung, die wahrscheinlich viele von uns Männern vor allem, erlebt haben, wenn ich mit meinen Blicken, wenn ich Frauen anschaue, korrekt sein, mit meinen Gedanken, was ich über Frauen denke, korrekt sein, eine riesige Herausforderung. Vor allem in den Jugendjahren, wenn die Sexualität von einem Mann anfängt zu erwachen und der Mann trotzdem sagt, ich will aber Frauen in dieser Ehrfurcht begegnen und auch über sie denken, wie es Gott mir sagt. Das schaffe ich gar nicht. Eine riesige Herausforderung. Vor allem, wenn sich die Frauen noch so anlegen, wie es auch nicht wirklich cool ist für uns Männer. Und trotzdem sagen, ich will aber so leben, wie es Jesus von mir will. Das ist eine riesige Versuchung, ist eine Anfechtung. Oder Beispiel Schule, Militär, Arbeitsstelle. Erzähle ich jetzt, dass ich an Jesus glaube? Sage ich meinen Kollegen auch, wenn sie von ihren Nöten erzählen, darf ich für die beten? Stehe ich zu meinem Glauben oder nicht? Nehme ich eventuell auch Negatives in Kauf? Das sind Versuchungen, wenn ich ausgelacht werde für meinen Glauben. Oder in den letzten 2-3 Jahren, als Sarah und ich gemerkt haben, dass wir da manchmal ein bisschen kämpfen müssen, der Wunsch nach einem Eigenheim. Wäre doch schön, ein eigenes Häuschen zu haben. Wäre doch schön, eine eigene Wohnung zu haben. Und irgendwann an einem Punkt zu kommen und merken, nein, es ist nicht dran für uns. Versuche ich neidisch zu sein auf die, die es haben. Gott anklagen dafür und sagen, ja, warum haben wir denn nicht genug Geld? Es sind so Versuchungen, ohne jetzt da weiter auszuführen, die ihr vielleicht auch kennt oder wo in ganz andere Sachen in den Sinn kommen. Und das Spannende ist, die Versuchungen suchen wir uns ja nicht und sagen, okay, ich will mich wieder mal freuen, aber eine Versuchung, was könnten wir morgen machen, die mich versucht? Nein, wir geraten, dreistehen, wenn ihr in mancherlei Anfechtung oder Versuchung geratet. Wir suchen uns nicht, es kommt plötzlich und überfällt uns von hinten. Das ist der Charakter oder das Wesen von Versuchungen. Aber wir können aus diesen Worten von Jakobus einmal als erstes 2 ermutigende Tatsachen mitnehmen. Und zwar das Erste, Versuchungen sind keine Sackgasse. Manchmal, wenn es wirklich so ein richtig heftiger Glaubenssturm ist, haben wir manchmal das Gefühl, ich sehe nicht mehr weiter, das geht nicht mehr weiter, das funktioniert nicht. Und der Jakobus zeigt uns auf, doch, es geht weiter. Versuchungen sind keine Sackgasse. Sie sind mühsam, sie gehören irgendwo zum Christsein dazu, aber es geht weiter. Sie sind normal und dürfen sogar positiv bewertet werden. Und das Zweite, wo ich eine schöne Tatsache finde irgendwo, nur der Glaube kann überhaupt versucht werden. Wenn da gar kein Glauben ist, dann kann man den auch nicht versuchen. Das heisst, dort, wo du versucht wirst, kann dir da eigentlich ein Licht aufgehen und sagen, wow, ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass ich im Glauben unterwegs bin. Der Karl Barth, ein bekannter Schweizer Theologe am Anfang des 20. Jahrhunderts, hat das sehr provokativ formuliert und hat gesagt, es bedarf des Glaubens, um der Anfechtung teilhaftig zu werden. Es bedarf des Glaubens, um der Anfechtung teilhaftig zu werden. Im Sinne von, es ist erstrebenswert, angefochten zu werden. Weil das kannst du nur angefochten werden, wenn du Glauben hast. Also Versuchungen sind immer dort vorhanden, wo neben der christlichen Verhaltensweise noch eine andere Option möglich wäre. Aber wenn ich gar keinen christlichen Glauben habe, der mir gewisse Verhaltensweisen vorgibt, kann ich auch nicht versucht werden. Eigentlich eine ermutigende Tatsache. Lass aber die Frage noch offen, wie gehen wir jetzt mit Versuchungen um? Und auch darauf geht Jakobus in den nächsten 2 Abschnitten ein. Im ersten Moment sieht es nicht so aus, als würde das mit dem Thema Versuchungen zusammenhängen. Wenn wir aber 1 bis 18 von den Versen im Zusammenhang sehen, dann merken wir doch, es ist immer das Thema Versuchungen, das da irgendwo dahinter steht. Als erstes geht das Thema Weisheit an. Oft fehlt uns in den Versuchungen ja Weisheit. Wie sollen wir jetzt mit dem umgehen? Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht. Und sie werden ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen werde, ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Ohne die Weisheit von Gott wissen wir oft nicht mehr weiter. Wir wüssten vielleicht, was richtig wäre zu machen. Aber wir wüssten nicht, wie wir es umsetzen können. Und da ist es so ermutigend zu sehen, die Verheißung, die uns Jakobus weitergibt und sagt, hey, wenn dir Weisheit mangelt, dann bitte Gott und er wird dir gern geben. Die Jakobus, der sicher auch die Verfolgungssituation vor Augen hat. Und damit den Ausspruch von Jesus aus Matthäus 10 aufnimmt, der sagt, hey, wenn ihr vor Gericht geschleppt werdet wegen eurem Glauben, sorgt euch nicht, was ihr sagen sollt. Der Heilige Geist wird es euch eingeben. Also dort eine ganz ähnliche Verheißung. Aber wo jetzt haben Jakobus natürlich auch ganz grundsätzlich für unsere Situationen gilt. Ich nehme die Situation wieder auf vom Mann, der korrekt Frauen anschauen und über sie denken. Das braucht Weisheit. Herr, zeig mir, wie ich das umsetzen soll. Zeig mir, wie das funktioniert, dass ich mich mit meinen Augen nicht versündige. Das, was der Hiob zum Beispiel gemacht hat, wo ein Bund mit seinen Augen geschlossen hat. Ja, wie geht denn das? Hilf mir da dabei. Braucht Weisheit von Gott. Und so ist der zweite Teil vom Vers 5 eigentlich eine Lobeshymne auf Gott, wo der Jakobus hervorhebt, was wir für ein Vorrecht haben. So bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht und sie wird ihm gegeben werden. Gott, wo dir keine Vorwürfe machen, dass du in einer Anfechtung steckst. Im Gegenteil, er weiß ja, wie wir Menschen funktionieren. Jesus war selber Mensch. Er weiß, wie wir funktionieren. Gott hat uns geschaffen. Er macht uns keine Vorwürfe dafür, dass wir versucht werden. Er macht uns auch keine Vorwürfe dafür, dass wir nicht wissen, wie wir damit umgehen. Auch das ist ihm ja bewusst. Und er gibt uns gern Weisheit, wenn wir sagen, Gott, hilf mir. Mir mangelt an Weisheit. Hilf mir, mit dieser Situation umzugehen. Und das ist echter Glaube, der sich bewährt. Echter Glaube hängt sich in der Versuchung immer an Gott. Er hängt sich an ihn und sagt, hilf mir, Vater. Hilf mir, mit dem umzugehen. Gib mir Weisheit. Ich komme nicht Schlag mit dieser Situation. Und daraus heraus wird die Geduld kommen, weil Gott uns durchträgt. Man kann sich aber auch auf andere Sachen verlassen. Und genau das warnt uns der Jakobus jetzt davor. Und sagt im Vers 6, er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Was bedeutet Zweifeln? Es heisst, mal auf die Karte setzen, mal auf die Karte setzen. So die Unsicherheit, ja, aber wird mir Gott denn wirklich Weisheit geben? Vielleicht auch eine negative Erfahrung, schon länger zurück. Und man sagt, ja, irgendwie hat mir Gott dort keine Weisheit gegeben. Oder, ja, dort habe ich die Versuchung auch nicht widerstehen können. Hat ja nicht funktioniert. Wird mir Gott echt wirklich helfen? Und das sagt der Paulus, der Zweifler, der gleicht an einer Meereswoge, die hin und her geworfen wird. Das Meer, das aufgewühlte Meer, in der Bibel ein Bild für Gottlose. Wenn man mal auf einem Schiff steht, in einem Sturm, oben runter schaut auf die Wellen, es geht hin und her, da ist nichts Festes, nichts, wo man sich darauf stützen kann, nicht ein fixer Rhythmus, es ist einfach wild. Und genau das ist ein Zweifler. Da ist nichts Festes, wo man sich darauf vertrauen kann, kann darauf abstützen. Da ist mal vielleicht das Flehen zu Gott und im gleichen Moment wieder ein Zweifel, ja, aber hilft Gott auch wirklich? Und er sagt, denn jener Mensch, also der Zweifler, denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen werde. Ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Wankelmütig bedeutet, wörtlich übersetzt, von geteilter Seele. Und warum das Gott nicht gefällt, wird uns vielleicht bewusst, wenn wir zurückschauen ins Alte Testament, wo Gott sagt, wie wir ihm nachfolgen sollen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Ein wankelmütiger Mann ist ein Mann von geteilter Seele. Und jetzt kommt die Aufforderung an Israel, die auch im Neuen Testament zitiert wird. Wir sollen Gott mit ganzem Herzen und ganzer Seele lieben. Und der wankelmütige Mann ist der das eben nicht macht. Von geteilter Seele. Der eine Teil, der schon auf Gott vertraut, aber eben nicht so ganz. Der andere Teil vertraut auf andere Sachen, zweifelt eben. Und das ist der Grund, warum Gott dem Mann oder dieser Person nicht wird helfen. Man soll sich mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft an Gott denken. Und vielleicht fragt sich jetzt so Menge da rein, und ich habe mich das auch gefragt, ja, kann ich denn Gott überhaupt so vertrauen? So schnell zweifle ich doch an Gott. So schnell ist mein Gebet vielleicht von Unglauben geprägt. Oder zumindest, wenn ich nachher weitergehe im Leben, wo der Unglauben aufkommt. Ich glaube, die Antwort auf die Frage, ob wir überhaupt so beten können in dem Vertrauen, ist, dass es in erster Linie da nicht um den heldenhaften Glaubensmensch geht, der einfach alles richtig macht. Wir sind nun mal Menschen und müssen uns bewusst sein, es gehört irgendwo zu unserem Naturell zu zweifeln. Und wir haben auch in der Bibel Menschen, die zweifeln, die Unglauben haben. Und wir können uns ein bisschen an ihnen orientieren, wie Gott ihnen begegnet ist. Ein Thomas, wo Jesus nicht wollte glauben, dass er wirklich auferstanden ist. Der Mann, wo Jesus sagt, ich glaube, aber hilf mir im Unglauben. Es gehört zu unserem menschlichen Naturell, dass wir irgendwo auch Zweifel haben. Aber es geht darum, uns bewusst zu werden, nur bei Gott wird unsere Not auch gestillt. Es geht darum, uns ganz neu zu hinterfragen und zu sagen, doch, und ich will ganz auf ihn vertrauen. Und ihm vielleicht auch zu sagen, Herr, du siehst auch irgendwo meine Angst, dass du nicht ganz vertrauenswürdig bist. Und ich will dir auch die Angst angeben und um Hilfe bitten, in dem Vertrauen hinein, das mir fehlt. Man kann ja auch mit dieser Not gerade zu Jesus kommen. Und er ist letztendlich der, der unser Herz kennt und sieht und schon weiss, ob wir jetzt Zweifler sind oder ob wir ernsthaft nach dem Vertrauen lechzen und mit ihm vorwärts gehen. Aber ich glaube, wir müssen uns doch dieser Frage stellen, bleiben unsere Gebete um Weisheit manchmal unbeantwortet, weil wir zweifeln, weil wir gar nicht so überzeugt sind, ob Gott uns helfen wird. Und ich möchte darum die Frage schon in den Raum stellen, weil es macht auch der Jakobus, vertraust du Gott wirklich? Bist du überzeugt, dass er dir Weisheit gibt, wenn sie dir mangelt? Und vielleicht kommst du an den Punkt, wo du sagen, ja, so 100% kann ich das vielleicht jetzt gar nicht bejahen. Dann vielleicht herausfordernde Frage, was hindert dich denn daran? Oder warum nicht da bewusst einen Schritt auf Gott machen und sagen, ich will die Zukunft ganz bewusst auf dich vertrauen. Ich will den Schritt auf dich ganz neu machen und dir wieder ganz vertrauen. Es ist eine Willensentscheidung, es ist nicht einfach nur eine emotionelle oder eine Gefühlssache. Also wenn wir diesen Abschnitt nochmal zusammenfassen, die Weisheit, die der Jakobus da davor redet, ist letztendlich Geistesgabe, die uns von Gott geschenkt wird in die Situation hinein, wo wir am Verzweifeln sind, wo uns aber ermöglicht, mit dieser Anfechtung fertig zu werden. Der Jakobus stärkt unsere Zuversicht ins Gebet, gibt aber auch so einen Prüfungspunkt, um uns hinterfragen, wo stehen wir denn persönlich? Ich lasse die Verse 9 bis 11 raus. Es geht dort, sage ich, um es kurz zusammenzufassen, greift Paulus eine konkrete Anfechtungssituation in der damaligen Gemeinde auf. Soziale Unterschiede, die es auch bei uns gibt, die eine Anfechtung werden können. Für die Armen sind die Reichen eine Anfechtung, für die Reichen kann das Verhalten oder die Ansprüche der Armen eine Anfechtung sein oder der Reichtum selber. Ich darf gerne das Skript nachher abladen, dort werde ich näher darauf eingehen. Ich gehe aus Zeitgründen nicht näher auf die 3 Verse da ein. Vielleicht einfach so kurz Quintessenz, wo der Jakobus sagt, hey, euch ist eine Hilfe, wenn ihr euch bewusst werdet, was für einen Stand das ihr habt. Es hilft euch in eurer Anfechtung, wenn sich der Arme bewusst wird, du bist ein Kind Gottes, du hast einen unglaublich hohen Stand. Schau nicht auf das, was du nicht hast, auf den Mangel. Es geht darum, wer du bei Gott bist. Und am Reichen sagt er, hey, wird dir bewusst, ist alles vergänglich. Du bist vergänglich. Dein Ruhm ist, dass du genauso niedrig bist wie jeder andere Mensch. Rühm dich deiner Niedrigkeit und dann kommt auch dein Reichtum, der richtige Stellenwert in deinem Leben über. Das will ich einfach ganz kurz zu diesen 3 Versen, die den Rahmen sonst würden sprengen heute Morgen. Und der Jakobus schließt zwar noch nicht die Thematik der Anfechtungen ab, aber er kommt so zu einem Höhepunkt im Vers 12 und mit dem schließen wir heute Morgen, wo er nochmal so eine aufgehende Sonne in die Thematik hineinstellt. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Er greift eigentlich da das Thema aus den Versen 2 bis 4 nochmal auf und sagt, glückselig. ist der Mann, der die Versuchung erduldet. Es kann sich freuen, die Person, die die Versuchungen wird ausharren, erdulden, wo die Frucht von der Geduld reinkommt, weil er wird den Siegeskranz empfangen. Die Bewährung wird zum Siegeskranz führen. Und er richtet uns da mitten in dem Thema nochmal den Blick aus auf das Ziel. Und macht uns bewusst, um was dass es geht in dieser Thematik. Also Jakobus, der zum einen Hilfe gibt. Hilfe gibt und will unseren Blick korrigieren. Weg von den Versuchungen, hin auf Gott. Häng dich ganz an Gott, dein ganzes Vertrauen auf ihn, er wird dir helfen da drin. Und dann wird sich dein Glaube bewähren, wird Geduld hervorbringen und so wirst du den Siegeskranz empfangen. Und zum anderen gibt er auch ganz klare Prüfungskriterien, um unseren Glauben auch immer wieder zu prüfen. Uns zu fragen, bewährt sich denn mein Glauben auch in den Versuchungen? Kommt es zum positiven Ende oder liegt da irgendetwas im Argen, wo ich muss sagen, ich gehe immer wieder? Wo er uns herausfordert, uns zu prüfen, ja, vertraue ich denn ganz auf Gott? Oder zweifle ich an dieser Weisheit, die er wird schenken will, dass er mir überhaupt Weisheit schenken will? Der Jakobus ist sich bewusst, Anfechtungen sind schwer und herausfordernd. Darum würde er es sonst nicht thematisieren. Es ist ihm wichtig, das Thema aufzugreifen. Und er korrigiert unseren Blick auf das, was wichtig ist. Nicht auf die Versuchung, sondern auf das Ziel, das vor Augen steht. Und ich möchte, dass wir uns noch mal kurz Zeit nehmen, nachzudenken darüber, über die Versuchung, die ihr am Anfang euch in Erinnerung gerufen habt. Wie gehst du mit denen um? Oder wie bist du mit denen umgegangen? Hat sich dein Glaube können bewähren in diesen Versuchungen? Hat er Geduld hervorgebracht? Bist du auf dem Weg zum Siegeskranz einen Schritt näher gekommen? Oder hast du gemerkt, hey, irgendwo bin ich herausgefordert? Irgendwo komme ich nicht schlag mit meinen Versuchungen und es fällt mir schwer, mich ganz auf Gott zu vertrauen. Einfach eine Minute, zwei Zeit, um darüber nachzudenken, vielleicht auch etwas festzumachen mit Jesus. Es werden auch am Schluss wieder zwei Leute hinten für den Gebetsdienst parat sein und du sagst, hey, doch, ich will etwas festmachen. Oder ich brauche Gebet, ich brauche Unterstützung von jemand anderem, um in dieser Situation klarzukommen. Dann nutze das. Und anschliessend an die Zeit der Stille, möchten wir einsteigen in ein Lied und einfach gemeinsam eine Glaubensantwort auf den Bibeltext geben. Gott die Glaubensantwort zurückgeben auf das Thema von Versuchung, Anfechtungen, wo so wie ich es vermute, jeder von uns irgendwo betrifft und herausfordert. Amen.